so gut, das habe ich jetzt noch nie erlebt. So gut, ja, ich gebe mir Mühe, ich sehe da hinten, 29 Minuten, ja, ich gebe mir Mühe. So gut, ja, ihr habt mir ein tolles Thema gegeben. Himmel, neuer Himmel, ja, das ist ein bisschen schwierig, was ihr mir da gegeben habt, denn die Bibel sagt nicht so viel zum Thema Himmel. Also von dem her kann ich euch gar nichts weitergeben. Aber ich versuche trotzdem etwas zu sagen. Himmel, ja, Himmel. Also gut, wir schauen da mal. Hä? Okay, beginnen wir da mal vorne. Könnt ihr mir sagen, der allererste Vers in der Bibel? Wie lautet der? Sollen wir die Erwachsenen zur Hilfe holen? Der erste Vers in der Bibel. Am Anfang, schon mal gut, ja? Am Anfang schuf Gott, ja, weiter? Himmel und, ja, ja, also miteinander bringen wir es hin. He? Gut, also, wann hat Gott Himmel und Erde geschaffen? Am Anfang, am Anfang. Also, da gibt es einen Anfang. Oder? Und jetzt läuft da die Zeitachse durch und dann irgendwann ist dann wieder Schluss. Frage, was ist vorher und was ist nachher? Ja, Ewigkeit, nicht nichts. Ist Ewigkeit, oder? Und Jesus ist das Alpha und er ist das Omega. So, das war eine dieser Fragen, die ihr gestellt habt, oder? Alpha und Omega, Jesus umspannt das Ganze. Und dazwischen hinein kommt dann mal unsere Zeitachse, oder? Darum haben wir den Kronos. Ja, das ist da, aber vorher und nachher ist die Ewigkeit. Und wenn ihr jetzt vom Himmel sprechen wollt, jetzt gehen wir da ein bisschen so in die hinteren Gefilde hinein und schauen, was dann dort mal ist. Ja gut, Gott hat uns ganz reich beschenkt, sagen wir. Ich mach das so. Sagen wir so, da bist du auf die Welt gekommen. Und jetzt läuft da so deine Zeitachse, das bist jetzt du da, so. Das heißt, Gott hat schon mal ein erstes Geschenk gemacht. Das erste Geschenk hier, das ist das Leben. Also, das Leben, das hat bereits schon mal jeder und dann kann man davon profitieren. Gott beschenkt uns. Er schenkt uns das Leben. So, was ist das nächste Geschenk, was Gott macht? Eine Frau gegeben. Ja, wer eine Frau gefunden hat, hat etwas Gutes gefunden, sagt die Bibel. Ja, das ist tatsächlich so. Ja, genau. Also, gehen wir da mal weiter. Sagen wir da. Da, sagen wir, beginnt ein Mensch, Jesus kennenzulernen. Das heißt, die Wiedergeburt findet statt und das ist Geschenk Nummer 2. So. Also das ist etwas, was wir bereits haben. Was geschieht, wenn das so ist? In dem Moment, wo ein Mensch wiedergeboren wird, lebt er in Ewigkeit. Also jetzt haben wir so ein Mischding. Auf der einen Seite leben wir noch auf der Erde und gleichzeitig ist aber im Herzen drinnen bereits etwas geschehen. Also jetzt male ich mich da rund oder all die Menschen, die da Jesus kennen und Jesus ist da mitten im Herzen drinnen. Ja, und jetzt haben wir da so ein Spannungsfeld. Das Alte, das Bisherige, das Körperliche, wenn ich dem mal so sage, das ist immer noch. Oder da hat sich mal nichts geändert. Aber im Herzen drinnen ist etwas neu geworden, da lebt jetzt etwas in die Ewigkeit hinein. So, und jetzt kommen wir schon ein bisschen näher dem Thema Himmel. Das muss ja irgendwie einen Zusammenhang haben. Also da innen, drinnen im Herzen, da haben wir bereits etwas vom Himmel. Ja, so gut. Also so weit ist vielleicht der Himmel gar nicht weg, wie wir meinen. Der wohnt ja, oder der Himmel ist ja bereits in unseren Herzen drinnen. Ja, irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo wir sterben. Was geschieht dann? Ja, wir kommen in den Himmel. Wo ist dann der Himmel? Der du Gott? Ja, das ist eine gute Antwort, ja genau. So, also, machen wir da mal eine Wolke. Jetzt kommen wir in den Himmel. Das ist Geschenk Nummer 3. Wir kommen in den Himmel. Auch da gibt es Bibelstellen dazu. 4-mal steht, wir kommen ins Paradies. ein Begriff, der häufig dann noch für die Schöpfung gebraucht wird, aber eigentlich stimmt das gar nicht. Das ist einfach dort der Garten Eden. Aber Luther hat in einer seiner Überschriften eben dort Paradies hingestellt. Darum sagt man häufig Paradies und Garten Eden. Aber Paradies ist eigentlich ein Ausdruck, der auf diesen Zeitpunkt gemünzt ist, wenn wir sterben, dann kommen wir zu Jesus. Dann sind wir irgendwie im Himmel, jetzt müssen wir das noch ein bisschen definieren, was, wo, wie. Und jetzt stellen sich da natürlich auch Fragen. Eine Frage, die ihr gestellt habt, ist, ja, was geschieht dann mit kleinen Kindern, mit Babys? Kommen die auch in den Himmel? Ja, wir machen mal eine Abstimmung, sind die dabei oder nicht? Ja, ihr seid noch drin. Bei den Erwachsenen einige. Was sagt die Bibel dazu? Habt ihr mal eine Bibelstelle gelesen, ob Babys dabei sind oder nicht? Das steht eben nicht. Also alle, die jetzt die Hände gehoben haben, steht so eben nicht. Und immer wenn etwas in der Bibel nicht steht, dann hat man natürlich als Theologe sofort einige Varianten und Möglichkeiten. Es gibt da drei Varianten, aber die Bibel sagt es eben nicht. Oder die eher pietistische Variante wäre, dass man sagt, ohne Wiedergeburt ist man nicht im Himmel. Punkt. Johannes 14, Vers 3. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Also wenn jemand diesen Schritt da nicht tun kann im Glauben, dann ist man nicht dabei. Also die einen würden sagen, nein, Kleinkinder oder auch Menschen, sagen wir mit einer geistigen Behinderung, die sind nicht dabei. Na gut, jetzt gibt es die Zweiten, die sagen, ja, aber das kann ja nicht sein. Gott ist doch ein Gott der Liebe und er ist doch für uns. Und das kann ja nicht sein, dass ein Mensch, der diesen Schritt gar nicht tun kann oder noch nicht tun kann, dass der dann nicht dabei ist. Das wäre dann eher so ein bisschen die liberalere Ebene, dass man sagt, doch, also Kleinkinder, die kommen irgendwie schon da nach oben. Die Frage dort ist dann ein bisschen, ja, wenn die Kleinkinder dabei sind, dann ist man ja dann irgendwann dann doch wieder nicht mehr dabei. Also könnte es sein, dass ihr jetzt bis zum Unterricht, oder seid ihr dabei automatisch und ab dann nicht mehr? Ja, dann wäre das heute ein blöder Tag, oder? Oder das fällt dann auf, dass die Bibel da nicht sagt, dass das so ist, dass man irgendwie gerettet ist und dann mal nicht mehr. Und ja, das ist ein bisschen schwierig, oder? So, gibt es noch eine dritte Variante, die reformatorische. Da sagt man, es ist ja letztlich nicht der Mensch, der sich für Gott entscheidet, sondern Gott entscheidet sich für den Menschen. Gott geht den Menschen nach. Gott beruft Menschen und wir reagieren lediglich noch. Das heißt, die Menschen, die berufen sind, die sind dann dabei. Sprich, wenn Gott jetzt ein Kleinkind beruft, aber das ist eben noch Kleinkind, dann wäre es auch mit dabei. Tja, wer von diesen dreien hat recht? Die Bibel sagt es nicht. Also diese Frage kann ich euch nicht beantworten. Das ist explizit so, es steht nicht. Aber der Herr ist gerecht und er weiß dann schon, was er macht. Das von dem her einfach stehen lassen. Im Leben gibt es noch viele Fragen, die muss man einfach lernen, stehen zu lassen. Das macht das Leben ein bisschen ruhiger, wenn man nicht immer alles beantwortet haben muss. So, also ich hoffe, er steinigt mich nicht. Und trotzdem, ja, ist noch so eine Frage gekommen. Was ist... Wenn ich jetzt sterbe, aber gerade vorhin habe ich noch eine Sünde getan. Jetzt habe ich noch gerade den Kollegen abgeschlagen. Und jetzt kommt das Auto und ich bin tot. Ist man dann dabei oder doch nicht? Was würdet ihr sagen? Das ist eben schwierig. Hä? Was meinst du? Ah, du wirst sagen, man ist dabei. Kannst du das irgendwie begründen?
Ja, man hat ja durch das Siegel, durch den Heiligen Geist, dass man sowieso
hochkommt. Durch den Heiligen Geist kommen wir ja hoch. Ja, das ist grandios. Ja, was soll ich da überhaupt noch predigen? Ja, perfekt, perfekt. Oder ich habe da einige Bibelstellen hingeschrieben, zum Beispiel 1. Johannes 2, Vers 1, wo Johannes dann sagt, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn wir aber einmal sündigen, dann haben wir einen Fürsprecher beim Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Aha. Das heißt, ja, der Zorn Gottes, wenn Sünde geschieht, wäre eigentlich schon da. Aber jetzt kommt immer Jesus dazwischen und sagt, stopp, ich bin für ihn gestorben. Und deswegen sind wir trotzdem gerettet. Oder? Wir sind gerettet, 1. Korinther 1, Vers 30, weil Christus unsere Gerechtigkeit ist. Oder Gerechtigkeit, das ist die Unschuld. Jesus hat uns seine Unschuld geschenkt. Oder zugerechnet, wie das die Bibel sagt. Wir haben ihm unseren Schmutz gegeben und er hat mir seine Sauberkeit geschenkt. Ich bin deswegen, komme ich im Himmel an, weil Christus meine Gerechtigkeit ist. Und nicht, weil ich es hingekriegt habe im Leben auf den Heiligungslevel 100%. Ja, wenn das so wäre, wäre niemand dabei. Nein, wir können von uns aus nicht 100% sinnlos leben. Im 1. Johannes 1,8 steht, wer sagt, er habe keine Sünde, ja, der hat doch gar nicht begriffen, worum es geht. Nein, wir können das nicht, denn außen herum sind wir ja noch im Fleisch, wie das die Bibel sagt. Also da ist noch der alte Mensch und erst innerlich ist das Neue da. Also ich kann nicht so leben, dass ich gar nie mehr sündige. Ich bin aber auch nicht deswegen, dann komme ich dann in den Himmel, weil ich 100% erreicht habe, sondern weil Christus für mich gestorben ist und mehr er seine Gerechtigkeit mir geschenkt hat. Deswegen. Und weil er mir 100%, ja genau, oder wir sind ja ganz in ihm, er wohnt ganz in uns und deswegen bin ich gerettet. So, was ist jetzt, wenn ich doch noch gesündigt habe? Oder ich habe es dann noch im Psalm 19, Vers 13 hingeschrieben. Wer kann merken, wie oft er fehlt? Gott, vergib mir die verborgenen Sünden, heißt es dort. Ja, das ist eben der Punkt. Ich kann es ja nicht einmal merken, weil ich vom ganzen Wesen her, außen her sündig bin, das Innere ist erneuert. Und darum 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von allen Ungerechtigkeiten. Das ist ja das Grandiose, dass wir, selbst wenn wir nicht mal wissen, was alles noch nicht so läuft, wie es Gott möchte, er eben trotzdem vergibt. Und darum dürfen wir Heilsgewissheit haben. Das heißt, diese Gewissheit, wenn ich sterbe, dann komme ich zu Jesus. Da muss ich nicht denken, ja, habe ich genügend geleistet. Ja, wenn es um die Leistung ginge, wäre niemand dabei. Sondern weil Christus uns sein Leben schenkt. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Wenn ich sterbe, dann komme ich in den Himmel, sofern ich Jesus in mein Herz reingelassen habe. Oder das ist eine ganz, ganz wichtige Verbindung. Macht das Sinn? Irgendwie logisch. Hm. Gut, okay. Gehen wir ein bisschen weiter, oder? Jetzt stirbt man. Was geschieht mit unserem Körper? Ja, der Körper, der bleibt da ja mal eine Runde noch auf der Erde. Sagen wir so, der lebt da unten weiter. Und jetzt kommt da nochmals, also eben lebt nicht weiter, ist beerdigt, so meine ich, ja. Also, man ist gestorben, aber der Leib, der verwest noch, bleibt auf der Erde. Wir sind da bereits da oben. Und jetzt kommt das nächste Geschenk. Jetzt kommt da, Christus kommt wieder auf die Erde. Das ist jetzt Geschenk Nummer 4. Jesus kommt erneut. Und dann schenkt er uns einen Auferstehungsleib. Oder im Moment ist das Äußere, das ist ja immer noch vom Alten. Und ich altere noch. Und dann habe ich immer noch die Anfechtungen, die da sind. Aber in dem Zeitpunkt, wenn dann Christus wiederkommt, dann werden die Toten auferstehen. Wir haben da die Stelle da aus 1. Korinther 15, dort wird das ausführlich geschildert. Wir stehen von den Toten auf und erhalten dann denselben Leib, wie Jesus ihn erhalten hat, als er von den Toten auferstanden ist. Dieser Auferstehungsleib, der ist dann geistlich und nicht mehr psychisch, wie es da im 1. Korinther 15, 44 heißt. Das ist dann nicht mehr ein natürlicher Leib von der Erde, sondern das ist ein Geistleib und der ist nicht mehr anfechtbar. Also all die Kämpfe, oder einige von euch haben eine Brille an, ja, brauchen wir da nicht mehr. Also, gut, toll. Also diese Dinge, die Krankheiten, das Altern, das ist dann vorbei. Es wird ein grandioser Leib da auf uns zukommen. Geschenk Nummer 4, das wir da dann empfangen dürfen. So, dann hört dann die Zeitachse wieder auf. Nachher kommt dann wieder die Ewigkeit. Da dürfen wir drinnen sein. So, auch da kommen natürlich Fragen. Wie ist dann jetzt dieser neue Himmel? Und eben die Bibel sagt nicht so viel zum Thema Himmel. Wenn man da mal versucht, die Bibelstellen zu lesen, ihr habt mir noch den Hinweis gegeben, da auf Offenbarung 21, ja, das ist natürlich die klassische Stelle, zweimal in diesem Kapitel, wo von diesem neuen Himmel die Rede ist. Jetzt auf Griechisch der Begriff Neos, das Neue Testament der Bibel ist ja auf Griechisch geschrieben worden, Neos kann man übersetzen mit neu oder erneuert. Das macht es auch nicht einfacher. Wie könnte dieser Himmel sein? Ich habe da die Stelle aus Matthäus 17 dazugenommen. Da lädt Jesus drei seiner Jünger ein, der war mit 12 unterwegs, ging da auf einen Berg und dort hatte Jesus seine Herrlichkeit diesen dreien gezeigt. Da hat sich plötzlich der Himmel geöffnet. Da war so eine Wolke, die Gegenwart Gottes. Man konnte in den Himmel hineinsehen. Und was hat der Petrus gesagt? Hey, es ist dermaßen toll da. Komm, wir bauen drei Hütten, damit du, Jesus, und dann noch zwei Propheten aus dem Alten Testament sind da erschienen. Komm, wir bauen Hütten und wir bleiben da. Da ist es genial. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Neue, wo wir eben hingesetzt werden oder dann eben sind, dass das so ist, wie diese drei Jünger das ganz kurz mal erlebt haben. Das heißt, der Himmel, der ist da, direkt um uns, aber es ist eine Dimension weiter und darum sehen wir es nicht. Aber dieser Himmel dort bei den Jüngern, der war da. Man hat es einfach nicht gesehen und sie hatten einmal ganz kurz einen Blick in den Himmel. Ich könnte mir also gut vorstellen, auch wenn die Bibel das nicht so ausführlich thematisiert, dass wenn Christus kommt, das bedeutet, dass auf der ganzen Erde dieser Himmel, der uns umgibt, von dem Moment an sichtbar ist. Also, dass diese Herrlichkeit dann mit einem Mal da ist, dass wir diese Herrlichkeit, das Licht von Gott plötzlich dann eben sehen werden, dass wir sagen können, wow, das ist nochmals viel, viel besser. Würde also bedeuten, wir bleiben auf dieser Erde, so wie sie jetzt ist, aber der Himmel öffnet sich uns, damit wir eben die geistliche Dimension sehen. Ja, es geht sogar noch eins weiter, da in Römer 8, ab Vers 19, da die nächsten Verse, wo es heißt, dass jetzt die Erde noch seufzt. Oder die Erde, die altert noch und ist dem Fluch unterworfen und da ist noch Krieg und Terror und weiß ich nicht was. Und dann heißt es dort in Vers 21, dass das Vergängliche aber weggenommen wird und eine Erneuerung der Erde stattfindet. Das heißt, es kommt der Zeitpunkt, wo Gott die Sünde aus der Erde wegnimmt und dann eben die Herrlichkeit Gottes da ist, wo wir dann nicht mehr altern, sondern wo dann einfach die Herrlichkeit Gottes da ist. Und das ist eben auch so ein Hinweis, dass wir auf dieser Erde bleiben, aber diese Erde erneuert wird und deswegen dann auch der Himmel da ist. Könnte also gut sein, dass der Himmel da auf der Erde ist, aber eben dann auf geistliche Art und Weise. Es gab mal so eine Phase, so vielleicht bis in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, da hat man dann gesagt, ja, man wird dann da weggenommen und auf eine komplett andere Erde oder irgend sowas auf die Wolke 7 gesetzt, kann man dann da so runterschauen, was die anderen da machen. Ja, vielleicht ist es nicht so, sondern wir werden auferstehen und dann auf dieser Erde sein. Naja, wir wissen es halt nicht. Aber wir brauchen ja auch noch etwas, wo wir dann im Himmel Jesus direkt auch fragen können. Vielleicht muss man ein bisschen lange anstehen, aber auf der anderen Seite, vielleicht sagt Jesus ja so, dass es alle gleichzeitig hören und dann sind die Fragen relativ schnell weg. Persönlich glaube ich, dass wir im Himmel keine Fragen mehr haben werden, sondern dann ist einfach die Herrlichkeit dermaßen gewaltig, dass es einfach alles okay ist. Und all das, was heute noch nicht so klar ist, und wo wir zu leiden haben, das ist dann vergessen. Die Tränen werden abgewaschen sein. Ja, das Problem haben wir dann nicht mehr. So, gehen wir dann noch etwas weiter. Wir kommen zu Geschenk Nummer 5, was Gott macht. Was ist jetzt da los? Ja. Was macht Gott noch? Ja, da kommt noch etwas dazu. Wir werden noch gekrönt. Die Krönung ist eine Sache, die 5-mal in der Bibel vorkommt. Wir werden in ein Preisgericht kommen. Das Gericht, das klingt so negativ, aber das ist eigentlich eine Preisrichterbühne. Also wenn da die Schiedsrichter sind und die anderen machen da die Sportrunden, dann kommt dann die Siegerehrung für den Ersten. Und jetzt heißt es aber in der Bibel, dass alle Menschen, die Jesus angenommen haben, da gekrönt werden. wir werden den Siegeskranz empfangen. Oder im 1. Petrus 1, dort Vers 6, 7, 8, wird sogar geschildert, dass Gott uns ehren wird. Warum? Gott soll doch geehrt werden. Aber Jesus wird uns ehren, weil wir an ihm festgehalten hatten, weil wir an ihn geglaubt haben, obwohl wir ihn nicht sehen. Und das ist dann dieser Moment, wo wir erstattet bekommen, wo wir geehrt werden, wo wir belohnt werden für all das, was wir auf dieser Erde tun. Da kommt Geschenk Nummer 5. Die Krönung eben gibt einige Bibelverse dazu. So, und ein Geschenk kommt dann noch. Geschenk Nummer 6. Was ist der Höhepunkt? Was ist das Höchste?
Hochzeit.
Ja, sehr genau. Hochzeit. Das muss jemand gewesen sein, der selber verheiratet ist. Wunderbar. Hochzeit, ich mache da mal so zwei Ringe. Die Hochzeit, ja, des Lammes, das klingt so schlimm. Das hat so einen Zusammenhang mit dem Alten Testament. Im Alten Testament hat man ja Tiere geopfert. Und darum eben auch Lämmer, Schafe, Ziegen und so wurden geopfert. Und Jesus ist für uns ein solches Opferlamm. Er hat die Schuld getragen, er ist stellvertretend für uns gestorben und darum heißt es dann in der Offenbarung eben, er ist dieses Lamm. Also Jesus, der für uns gestorben ist. Jesus, der Bräutigam, wer ist die Braut? Ja, die Gemeinde, so gut. All die Menschen, die eben da zu Christus dazugekommen sind, jetzt verstehen wir ein bisschen, warum ist heiraten so etwas Spezielles? Oder ihr wisst vielleicht schon, dann das lange weiße Kleid und so. Naja, unsere Tochter wusste schon ganz früh, wie dann das Kleid sein wird. Ja, es wurde dann ein bisschen teurer als budgetiert, aber ja, das gehört dann halt dazu. Und dann freut man sich auf den Tag und da geht es noch ein bisschen weiter als Verheiratete und so weiter. Das ist nur ein kleiner Abglanz von dem, was dann sein wird. Oder wir haben eine Bestimmung als Gläubige, dass wir mit Christus dann verheiratet sein können. Also diese Vollendung der ganzen Weltgeschichte, das ist der Höhepunkt der ganzen Geschichte, die da überhaupt ist. Und da laufen wir zu. Wenn wir diesen Blick für die Ewigkeit haben, hilft uns das, Dinge tragen zu können, die wir im Moment vielleicht noch nicht so haben, wenn es noch schwierig ist, wenn wir zu leiden haben, aber wir laufen dort auf dieses Ziel hinzu. So, jetzt habt ihr noch eine Frage gestellt, und die hängt an sich mit dem neuen Himmel nicht ganz zusammen, aber mit der Offenbarung. Ihr habt da die Stelle von Offenbarung 22, 18 folgend noch mitgegeben. Dort steht ja, dass man nichts von der Bibel wegnehmen darf oder hinzufügen darf. Auch das eine Aussage, die insgesamt dreimal in der Bibel vorkommt. Und ihr habt jetzt die Frage gestellt, woher kann man wissen, dass die Bibel, so wie wir sie heute haben, dass da nichts dazugefügt wurde und weggenommen wurde. Ja, das ist eine clevere Frage. Ja, wie ist dann die Bibel entstanden? Ich konzentriere mich jetzt da mal auf das Neue Testament. Es gab bei der Entstehung der Bibel drei verschiedene Klassen. Die erste Klasse, das waren die Bücher, die von allem Anfang an sofort klar war, das ist von Gott inspiriert. Das ist jetzt von Gott. Das hat er so bewirkt. Wenn man das liest, da ist eindeutig dieser Pfupf des Heiligen Geistes dahinter. Das ist Wort Gottes. Also das sind die Bücher der ersten Klasse. Das waren die vier Evangelien, die Apostelgeschichte und die Paulusbriefe plus 1. Petrus und 1. Johannes. Das sind die Bücher ersten Klasse. Da hat man nie diskutiert. Das war von Anfang an sofort klar. Das ist von Gott. Dann gab es die Bücher dritten Klasse. Das waren die Bücher, wo vor allem Anfang an klar war, das gehört nicht zur Bibel. Also diese Texte sind nicht kanonisch, also gehören zum Kontext der Bibel. Das sind so zum Beispiel apokryphe Bücher. Die gibt es ja nicht nur vom Alten Testament, sondern auch vom Neuen Testament. Also Texte, die zur gleichen Zeit geschrieben wurden, auch biblischen Inhalt haben, aber eben nicht zur Bibel gehören. Das ist die dritte Klasse, dort war es klar. Und dazwischen hinein gab es die Bücher zweiter Klasse. Das waren die anderen Briefe und Offenbarung, die wir jetzt nicht aufgezählt haben, plus aber auch einige apokryphe Bücher, zum Beispiel Hirte des Hermas oder Paulus Apokalypse und so, gibt es da verschiedene Dinge. Das waren so die Bücher. Jetzt hat man da diskutiert. Ja, wer entscheidet jetzt, was zur Bibel gehört und was nicht? Und das ist jetzt ganz interessant. Es gab nie ein einziges Konzil, wo man beschlossen hat, das gehört dazu oder nicht. Und das deswegen nicht, weil man ja gerade verhindern wollte, dass man als Mensch entscheidet, was von Gott ist. Man hat das lediglich geschaut, was entwickelt der Heilige Geist. Das ging bis ins 4. Jahrhundert, das erste Mal, wo genau unsere 27 Bücher des Neuen Testaments vorgekommen ist. Das ist der 39. Osterbrief von Bischof Damaris im Jahre 382. Da hat er für die Westkirche zum ersten Mal gesagt, wir bei uns in der Westkirche haben diese 27 Bücher des Neuen Testamentes. Die Ostkirche war etwas früher, 367 unter Athanasius, und die nordafrikanische Kirche, die war etwas später, also so 413. Die haben dann beschrieben, ja, bei uns sind die und die Bücher da. Das heißt, frühestens ab dem Jahre 382 war es für die Westkirche klar, diese gehören dazu, aber man hat zum Teil noch weiter diskutiert. Gerade die Offenbarung, die ihr da gelesen habt, wurde bis ins 6. Jahrhundert hinein diskutiert, gehört es dazu oder nicht. Und am Schluss hat man gesagt, das sind die Bücher, die der Heilige Geist durchgesetzt hat. Also das sind die Bücher, die der Heilige Geist bestätigt hat über all die Jahrhunderte. Es war eben gerade keine Konferenz, die das gemacht hat. Also die Bibel ist vom Heiligen Geist so entstanden, wie wir sie heute haben. Darum brauchen wir keine Angst zu haben, da ist plötzlich noch eines so hineingerutscht oder eines hätte man dann irgendwie noch weggezogen. Diese Gefahr müssen wir nicht haben. Die Stelle da, die er da ausgewählt hat, Offenbarung 22, da geht es ja auch darum, dass wir nicht selber beginnen, noch Dinge reinzufädeln oder Stellen, die uns nicht passen, wegzustreichen. Oder das soll nicht sein. Aber ein von den Büchern der Bibel, das ist seit dem Jahre 90 nach Christus, sind die Texte alle da gewesen und der Prozess hat noch etwas angedauert, aber wir dürfen uns voll und hundertprozentig darauf verlassen, das sind die Bücher. Es hat im Jahre 1546 dann im Konzil von Trient noch einen Wechsel gegeben, nämlich dass die katholische Kirche die alttestamentlichen Apokryphen dann reingenommen haben in die Bibel. Also wenn ihr zum Beispiel eine Lutherbibel habt, dann sind diese Apokryphen, diese zusätzlichen Texte zum Teil mit abgedruckt in der Bibel. Aber das ist eine Entscheidung, die erst im Jahre 1546 gemacht wurde. Also das ist eine sehr alte Entscheidung. Die Apokryphen haben ansonsten noch nie zur Bibel dazugehört. Gut, soweit mal. Hoffe ich, dass ich eure Fragen aufgenommen habe. Jetzt bete ich noch und dann bin ich mal gespannt, ob da überhaupt welche Fragen sind, Fragen reingekommen. Gut, dann schauen wir dann nachher noch. Aber lasst uns zuerst beten. Vater, so toll, dass wir wissen dürfen, wohin geht es. Und dass wir eine Perspektive haben können, wo wir zum Himmel hinzulaufen. Wo wir etwas entdecken dürfen von dem, was kommt. Ja, das, was ja eigentlich da ist, wir sehen es halt einfach noch nicht. Danke, Jesus, dass du kommst, dass du alles erneuerst, dass sogar unsere Schmerzen weg sein werden, dass das Altern vorbei ist. Herr, was für eine Herrlichkeit, die da kommt. Danke viel, viel mal, dass wir wissen dürfen, wohin es geht. Und so danken wir auch für die Bibel, für dein Wort, dass du uns das gegeben hast, dass wir es lesen dürfen, dass wir daraus Erkenntnis nehmen können, dass wir Gewissheit haben dürfen, wo stehen wir, und wohin geht es? Ganz, ganz herzlichen Dank. Amen.
Ja, lieber Florian.
Ja.
So cool. Danke vielmals für deine 6 mega wertvollen Punkte. Übersichtlich dargestellt. Kann man nicht viel einwerfen dagegen. Und danke vielmals, dass du gekommen bist und über den Himmel uns berichtet hast. Wo ich das erste Mal gehört habe, dass unsere guten, lieben Sörtschler das Thema Himmel wählen, habe ich auch so ein bisschen gedacht, okay, das ist eine rechte Challenge, als Pastor über das Thema Himmel zu predigen. Dann haben wir so überlegt und haben gemerkt, ja, wir haben ja in der Pfimi so richtig gute Lehrpastoren. Und ich darf es jetzt schon sagen, ich weiß nicht, ob du Freude hast, aber er ist einer der Besten.
Ja, danke.
Und darum freut es mich umso mehr. Genau, einen Applaus für den Florian. Wenn es jemand interessiert, ich finde, er hat das sensationell gemacht, die Punkte, und uns mitgenommen in die Bibel und was sie sagt, aufzählt, oder eben, was sie auch nicht sagt. Mhm. So, es sind Fragen zusammengekommen.
Oh, gespannt.
Ja, ich fange mit der an, wo ein bisschen am wenigsten theologischen Kalt hat zur Auflockerung. Das ist übrigens auch die, die am höchsten aufgequotet worden ist.
Okay.
Nein, das ist McDonald's oder Burger King.
Ach, Stress. Weder noch. Weder noch.
Okay, gut.
Okay.
Man könnte es gut so stehen lassen und denkt es ein bisschen zur Auflockerung. Jetzt wird es ein bisschen theologischer. Die erste Frage ist, jemand schreibt, ich würde gerne meine Frau behalten. Und ich nehme an, es ist auf den Himmel bezogen. Also die Frage, Mann und Frau, die geheiratet sind, wie sieht denn das für die im Himmel aus?
Yeah.
Kannst du uns da Sachen Frage. Dazu sagen? Was sagt die Bibel da dazu?
Die Frage ähnlich haben die Pharisäer Jesus auch schon mal gestellt. Du, wie geht denn das, Jesus, wenn man geheiratet ist und dann ist die Frau gestorben, dann hat man eine zweite Frau genommen und die ist halt auch gestorben, hat man die dritte Frau genommen bis zur siebten. Wie ist das denn im Himmel? Und Jesus hat gesagt, weißt, ihr versteht die Schrift nicht. Noch cool, dass Jesus das so sagt, weil wir werden dann so sein wie die Engel. Und die Engel haben eben nicht eine Familie Konstrukt. Das ist ein Hilfsmittel, das Gott uns gibt, als ein Bild für die Ewigkeit. Wir sind dann in der Familie Gottes vollkommen. Und darum die Konstellation, wie wir es jetzt haben, dass ich heirate, und jetzt sind wir da eins und habe dann selber wieder ein Kind, das wird dort dann nicht sein. Sonst ist ja, wenn ich im Himmel bin und jemand, eins von den Kindern zum Beispiel, wäre dann nicht gläubig, hätte ich an der ganzen Zeit dann Trauer, weil das Kind dann nicht da ist. Nein, die Herrlichkeit ist dann dermaßen gross und ich werde nicht mehr in diesen Familienbanden drin sein. Jetzt gibt es aber auch die andere Seite. Lukas 16, 19 bis 31 beim Lazarus, da sieht man doch, dass sie sich untereinander offenbar trotzdem erkennen können. Und da bin ich dann noch gespannt, wie das wird. Also die Familienbande ist zwar so wie bei den Engeln und trotzdem würde ich sagen, ha, das ist meine Frau. Wir sind einmal Kurator gewesen auf der Erde. Also ich weiss nicht, irgendwie so. Aber, ja, viel mehr wissen wir nicht.
Okay. Ich höre, es ist und bleibt spannend werden.
Ja, he? Definitiv. Ja, ja, unbedingt.
Sehr gut. Nächste Frage. Was sind denn eigentlich so die Bedingungen, also die klaren Bedingungen, damit man in den Himmel kommt? Kann man die so einfach aufzählen?
Mhm.
Wie sieht das aus?
Mhm. Was braucht es, dass man in den Himmel kommt? Was würdet ihr sagen? Ja. Der Heilige Geist. Was macht denn der?
Er ist, sag ich mal, das Fenster von Gott zu uns.
Er ist das Fenster von Gott zu uns, jawohl.
Und eben, er ist auch eigentlich, sag ich mal, das Ticket, dass wir überhaupt durchkommen.
Er ist das Ticket, dass wir durchkommen. Ja, genau. So, und was macht jetzt der Heilige Geist? Oder der klopft ja da unsere Herzenstür und sagt, hey, hallo. Da gibt es eine grosse Herrlichkeit. Da ist ein liebender Gott. Schau, du darfst ihn annehmen. Und jetzt gibt es da, sagen wir die Stelle von Römer 10, Vers 9, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist. Also da damit zeigt man, dass Jesus Gott ist. Das gehört das eine, das Bekenntnis. Und zweitens, in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. So wirst du gerettet. Also, es braucht das Bekenntnis und es braucht den Glauben. Das ist der rettende Glaube. Jetzt, das ist der Paulus, der das theologisch ausgedrückt hat. Der Johannes hat das viel einfacher gemacht. Glaube an Jesus, dann bist du gerettet. Johannes hat das ein bisschen einfacher gemacht in seinen Briefen. Das ist auch richtig. Das heisst, die Bedingung ist fast null. Einfach sagen, ja, Jesus, komm du in mein Herz. Wie du das ausdrückst, ist dann ganz egal. Einfach Jesus einladen. Mein Leben Jesus anvertrauen, zum sagen, wow, ja, das brauche ich, das will ich, Jesus, mit dir gar nicht. Ich habe die Stelle vom Johannes 1,9 erlebt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so kann man das zum Beispiel umsetzen, dass ich sage, Jesus, ich habe Sachen gemacht, die dir nicht gefallen, bitte vergib du mir, ich möchte von jetzt an mit dir leben, danke, dass du das Gebet erhört hast, zack. Sind wir auf der anderen Seite. Also Bedingungen gibt es fast nichts. Das ist mehr vom Herz her, dass es Klick macht.
So cool. Hey, danke dir vielmals. Ich nehme die letzte auch noch, die ich habe.
Okay.
Magst du noch?
Ja, ja.
Gut. Also, die letzte Frage. Wieso schafft Gott Menschen, die dann nachher nicht in den Himmel kommen können? Mhm. Genau, die, die er nicht beruft, so wie du gesagt hast.
Ja. Oder wenn wir jetzt da, sagen wir, 2. Mose 14, Vers 4 dazu nehmen, warum hat er den Pharao geschaffen? Damals in Ägypten. Oder? Und da sieht man dort, dass er geschaffen worden ist zur Verherrlichung von Gott. Wir ticken immer schnell sehr menschlich. Es muss doch für uns stimmen und aufgehen. Aber Gott sagt, nein, es geht in erster Linie mal um mich. Wie kommt Gott zu seiner Verherrlichung? Und darum kann Gott auch Menschen setzen, die ihm dienen, auch wenn das jetzt wir sagen würden, oh, aber das ist doch jetzt dort ungerecht. Ja, wir als Menschen können es nicht einschätzen und verstehen nicht, warum ist das so. Aber bei Gott ist Gerechtigkeit da, auch wenn wir es so nicht verstehen. Ganz, ganz ein grosses Thema. Vielleicht kann ich auf meinen YouTube-Kanal hinweisen. Ich habe 570 oder was Video gemacht, Lehrvideos. Ihr könnt auf dem YouTube-Kanal dort mal reinschauen. Dort hat es ganz viele dätige Fragen, die dann ausführlicher dort erklärt sind.
Sehr cool. Danke dir vielmals, Florian, danke, dass du da hingekommen bist. Herzlichen Applaus. Wir haben gehört von 6 Geschenken, die Gott für uns Menschen hat. Und wenn ich die 6 Geschenke anschaue und lese, dann sage ich einfach wow und muss sagen, danke vielmals Gott für das, was du alles gemacht hast, das, was du dir alles ausgedacht hast und das, was ich noch wird sehen. Und wir werden jetzt auch im nächsten Abschnitt Gott Danke sagen da dafür und werden wieder mitgenommen mit unserer Lobpreisband. Danke vielmals. Ich lade euch jetzt gerade ein, steht doch auf zum Singen, es geht ein bisschen einfacher.